Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu Folge 42 bei Single Trails und Single Mold. Und hier sind wieder eure Show-Entertainer Tobias Woggon.
Hallo!
Ja, du hättest so einen Einsatz bringen müssen wie und Jasper Jauch, aber. Das üben
ich bin doch, was. Ich wollte Hallo sagen und dann Jasper Jauch.
Ach so, okay. Sorry.
Ja, und Jasper Jauch.
Hey! Wieder lustige Sach- und Lachgeschichten, die mit Radfahren und Mountainbikes zu tun haben. Herzlich willkommen. Ja, Tobi, es ist 8 Uhr in der Früh. Du hast mir vorhin ein Bild von dir geschickt. Da sahst du richtig gut aus, als ob du quasi bereit wärst, einen Marathon zu laufen. Nicht? Und ich hoffe, du konntest dir deinen Schlaf aus den Augen reiben, um diesen Podcast aufzunehmen. Es ist doch recht früh.
Ja, Wetter gut, Stimmung geht so.
wir hatten das ja schon häufiger thematisiert, relativ früh, dass du abends nicht gut kannst, weil dann bist du immer schon müde. Aber morgens ist halt auch nicht so gut.
Ja. Also das beste Zeitfenster ist tatsächlich so zwischen 1 und 20 3. nach 1. Das genau. ist. Okay. Aber ja.
Der klassische Midday-Podcaster.
Ja, genau. Richtig.
Ja, wie geht's dir?
Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin jetzt ein paar Tage schon zu Hause und hatte tatsächlich am Freitag mein letztes wirkliches Meeting für dieses Jahr. Und das heißt, ich habe jetzt tatsächlich mehr oder weniger kann ich zu Hause bleiben und habe frei bis bis Anfang Mitte Januar. Wobei frei heißt, ich muss halt immer noch so ein Buch machen und eine Show produzieren und
ein Selbstständiger hat nie frei.
Bürokram machen und so.
Du hast ja keine Termine.
Genau, aber ich
mehr.
muss nicht weg. Ich habe keine Termine mehr, ich kann mich auch einfach mal auf die Sachen konzentrieren, die hier übers Jahr liegen geblieben sind. Und ich kann dir sagen, das ist einiges. Von daher freue ich mich sehr, hier es ein bisschen lockerer angehen zu lassen. Und um es so richtig locker angehen zu lassen, nehmen wir natürlich auch einen Podcast morgens um 8:15 sonntags auf. Vielen Dank.
Scusi. Scusa. Du bist beneidenswert, dass du deine Meetings schon durch hast, weil ich muss mich jetzt bald mal wieder auf den Weg nach Hause machen, weil ich tatsächlich, also bei mir ändern sich so ein paar Dinge für nächstes Jahr, was Sponsoren angeht. Trommelwirbel.
Was ändert sich denn?
Das kann ich doch jetzt noch nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, dass mein Kaffee gerade anfängt zu kochen auf meiner netten Bialetti auf meinem Milestone Campinggaskocher. Das ist eine tolle Sache, das kann ich euch sagen. Der brodelt richtig und dann riecht das ganze Auto nach Kaffee. Auf jeden Fall muss ich noch ein, zwei Termine wahrnehmen und tatsächlich auch noch ein, zwei Videos in Deutschland produzieren. Und dementsprechend hat mein Roadtrip ein baldiges Ende. Ich habe aber auch jetzt die letzte Woche tatsächlich hart gearbeitet, Tobi. Ich habe gar nicht nur gechillt.
Ich habe es gesehen.
Ich habe hart gearbeitet.
Du hattest sehr viele Kameras um dich rum versammelt.
Ja, es war crazy. Es war eine Crew von 8 Leuten für Kurzclips, die wir gedreht haben, über dessen Inhalt und Auftrag ich leider nicht reden darf. Ich musste tatsächlich so eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben.
Heute der Podcast der Geheimnisse.
Heute der Podcast der Geheimnisse. Top Secret. genau, und da habe ich gefilmt und ich musste Skripte auswendig lernen. 3 Tage lang am Stück. Für 12 Videos und es war echt hart. Also ich hatte jeden Abend nach Drehschluss war mein Hirn so. Ich bin richtig so leer gewesen. Nach dem ersten Tag habe ich ein ziemlich lustiges Foto auf Instagram gepostet in meiner Story, worauf ich sehr, sehr viele Reaktionen bekommen habe. Aber so ging es mir eigentlich jeden Abend nach dem Dreh. Und jetzt bin ich froh, dass er vorbei ist. Er war lustig, hat Spaß gemacht, aber ich war auch echt im Sack danach.
Jetzt bist du gestern lange Auto gefahren, habe ich gesehen.
Ja, schon mal gen Norden wieder, ja.
Also du bist tatsächlich jetzt schon auf dem Rückweg.
Ich bin Richtung Rückreiseweg, ja genau. Man hat ja in so einem Auto, das ist ja ganz praktisch, wenn man sein Bett verbaut hat, dieses Vanlife. Ja, man kann sich im Prinzip einfach auf den Weg machen und sagt so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, Ich bleib stehen, fahr rechts ran und penne. Oder sucht sich ein schönes Plätzchen und pennt. Ja. Und das ist ja doch der ein oder andere Meter sind, den man zurücklegen muss, wenn man nach Hause fahren möchte aus Südspanien oder Mittelspanien. Dann hat man da doch eine Reise vor sich. Und die habe ich jetzt so langsam angetreten, dass ich irgendwann Mitte nächster Woche mal wieder zu Hause bin, ja.
Okay. Was ist dir so in den letzten 2 Wochen, 1,5 Wochen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, so passiert?
Oh, die letzte Folge war ja über den Mann mit dem Camper und dem Gleitgel.
Genau.
Danach sind noch sehr viel weitere aufregende Geschichten passiert. Es hat auf jeden Fall auch
wieder was... Wirst du uns an einer davon teilhaben lassen?
Sicherlich.
Sparst du das auch für deine Memoiren?
Nein, ich werde sie anteasern, um sie später zu erzählen, dass wir unsere Hörer binden. Tobi, was hältst du davon? So klassisch wie im Fernsehen.
Das find ich richtig gut.
Cliffhanger quasi. Ich mache einen Cliffhanger. Es geht los mit Gay Cruising. Also es ist quasi eine Fortsetzung von der Gleitgel-Story, könnte man sagen.
Okay.
Ja.
Gut. Gibt es noch weitere Teaser?
Was kann ich euch noch sagen? Ach so, ja, also ich kann einfach mal erzählen, dass ich festgestellt habe, dass Spanier, also wirklich Spanier, sind nicht so mein Volk. Die sind einfach nicht so... Also das ist nochmal eine ganz andere Kategorie Mensch als die Palmeros, die kanarischen Spanier, die ich so kannte.
Das möchten, glaube ich, auch die Spanier ganz gerne klarstellen, dass sie das... Das habe ich auch schon rausgefunden.
Aber die Palmeros sind halt tausendmal entspannter. Also muss man, es sind halt Bauern. Ja. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie, was Norddeutsche vielleicht über Bayern sagen, die Bauern da unten und so. Aber tatsächlich viel, viel entspannter. Also was ich hier kämpfen musste, weil ich einen Hund dabei hatte. Hunde hier nicht erlaubt, Hunde da nicht erlaubt. Ah nee, Hunde gehen gar nicht. Also wirklich krass, krass Nazi, was Hunde angeht in Spanien unterwegs. Und dann in Valencia bin ich mit dem Rad gefahren zweimal, habe ich auch festgestellt, die haben einfach keine Radwege. Es gibt auf den großen Hauptstraßen haben sie sogar abgetrennte Radwege, da fährt aber kein Schwein. Ich habe keinen einzigen Radfahrer gesehen. Und dann bin ich einmal über eine Brücke gefahren, anstatt unten durch einen Park, weil das ungefähr ein Shortcut von 2 Minuten war. Und dann haben mich 3 Spanier darauf angesprochen, dass man hier kein Rad fahren darf. 3. Auf dieser fucking Brücke. Okay. Ich sage jetzt, warum mich das ärgert. Weil jeder fucking Spanier in Valencia, über die rote Ampel geht. Und jeder Autofahrer in Valencia über rote Ampeln fährt. Und dann regen sie sich darüber auf, wenn man mit dem Fahrrad auf dem Fußweg ist. Was ist verkehrt mit den Leuten?
Was stimmt mit denen nicht?
Die verlieren an jeder Kreuzung fast ihr Leben und machen dann aber ein Terz oder ein Larry, wenn ein Radfahrer über eine Brücke fährt. Ja.
Ja, vielleicht hast du die sehr speziellen Verkehrsregeln in diesem Land einfach noch nicht verstanden.
Das ist echt krass. Also eine rote Ampel ist, also zumindest in Valencia, was ich gesehen habe, einfach nichts wert. Die zählt nicht. Also kannst du machen, musst du nicht.
Rot ist nur eine Empfehlung.
Ja. Als ich mit dem José unterwegs war in Murcia, der ist auch, als wir in die Stadt gefahren, der ist 2-3 Mal über Rot gefahren. War ihm egal. War doch eine Fußgängerampel, da kam doch keiner.
War nicht abgefahren. Und wenn der Fußgänger, der ist ja weich, der gibt nach.
Fußgänger gibt nach. Ich bin sehr, sehr, sehr geile Trails bin ich gefahren in den letzten Wochen, das kann ich erzählen. Und ich habe neue Erkenntnisse, was wenig Federweg angeht. Aber wir können auch gerne nochmal zurück zum Teasern kommen, was unser Thema angeht. Weil wir müssen ja noch drüber sprechen, dass wir heute das Thema Training und was wäre, wenn ich früher mehr gewusst hätte. Finde ich ein sehr kurzes Ding, kann man sich gut merken.
Ist einfach ein catchy Titel, finde ich.
War doch so, oder? Habe ich was falsch gesagt?
Ja, Training und Racing, genau. Was würde ich anders machen, wenn ich das jetzt nochmal anfangen würde?
Okay, genau. Mit dem Wissen von heute, ja.
Mit dem Wissen von heute.
Ja, du würdest, glaube ich, wenn ich jetzt mal von meinen Erfahrungen über dich sprechen darf, du würdest dir vornehmen, die Kette abzubauen, oder?
die Kette abzubauen.
Ja, weil dein Problem war doch immer, dass du bei den Enduro-Rennen immer die ersten 300 Meter Vollgas gegeben hast und dann gemerkt hast, oh scheiße, die Stage geht noch 10 Minuten.
Ja, richtig. Das war tatsächlich immer so ein bisschen doof. Dass ich am Anfang, also ich war im Training war ich immer relativ schnell und immer relativ gut, klassischer Trainingsweltmeister. Und als es dann aber dann wirklich gezählt hat und die und es quasi gegen die Uhr ging, habe ich halt innerhalb der ersten paar Sekunden so viel Gas gegeben, weil ich gedacht habe, ist ja auch Rennen hier, dass ich halt dann schon so fertig war, relativ schnell, dass ich dann extrem scheiße gefahren bin. Ja. Und das hat relativ lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe oder bis mir das jemand gesagt hat. Ich habe, also das ist nicht so, dass ich dann jedes Mal gedacht habe, oh ja, hier habe ich aber einen Fehler gemacht. Sondern ich habe das tatsächlich relativ lange nicht gecheckt, bis irgendwann mal der Josh Carlson vom Giant-Team mal irgendwann zu mir gekommen ist und hat gesagt, Digga, du fährst so viel zu schnell los. pass mal ein bisschen auf, ich hatte das auch früher und das funktioniert nicht und du kannst dann unten raus nicht mehr und ja, dann habe ich das ein paar mal gelassen, so schnell loszutreten und dann hat es tatsächlich auch super funktioniert, weil oft ist es ja gar nicht die Kraft, die dir ausgeht, sondern oft ist es ja auch die Konzentration, die dir bei langen Stages ausgeht, unten raus. Ja. Und dann fährt man halt einfach scheiße, wenn man halt am Limit ist.
Ja, definitiv. Kann ich hier ein Lied von singen? War immer
Hattest
auch
du das auch beim Downhill-Rennen?
Ja, war ein großes Thema beim Downhill-Rennen, Krafteinteilung. Mit der Puste ehrlich gesagt nicht so, weil unsere Rennen waren ja tatsächlich limitiert auf 3 bis 4 Minuten und natürlich mit dem Wissen von heute hätte ich vielleicht auch ein bisschen anders trainiert, dass diese 3 bis 4 Minuten noch besser gegangen wären. Aber so vom Treten und den Beinen her war es eigentlich selten ein Problem, sondern eher mit der Kraft, was Hände anging. Also gerade auf Strecken wie Andorra oder Valisole, da musstest du dir die Kraft in den Händen so einteilen, dass du auf den Strecken dir deine Punkte hast, an denen du entweder deine Hände lockerst oder dir nochmal in den Kopf rufst, so, weil du ja gerade konzentriert im Rennlauf fährst, dass nochmal so eine Leuchte angeht, denk an deine Hände, fahr nicht zu verkrampft, denk an deine Hände, fahr nicht zu verkrampft. Weil beide Strecken nach unten raus immer steiler werden und wenn du 3 Minuten lang den Lenker so extrem in einem Weltcup-Rennlauf festhältst, dann hast du unten einfach total verkrampfte Unterarme und kannst den Lenker nicht mehr halten und das in einem Steilstück, das ist wenig Freude. Das sage ich euch wirklich, wie es ist. Es ist wenig Freude. Hat viel mit Angst zu tun, dass jedem Moment bei einem 2-Meter-Drop bei 30, 35 km/h du einfach deine Hände nicht mehr halten kannst, die Finger aufgehen und du voll auf die Schnauze fällst. Ja.
Aber hast du auch das Problem dann, dass die Konzentration dann nachlässt? Also, dass du Sachen einfach vom Kopf her nicht mehr so geschaltet bekommst? Oder sind dafür die Rennläufe zu kurz?
Ich glaube, das liegt nicht am Rennlauf, sondern am Gesamtmindset, wie viel Ausdauer du hast, über ein Wochenende konzentriert zu bleiben. Und da muss ich dir zustimmen. Da war ich schon eher immer so der Kandidat, der sich kurz, knackig konzentrieren kann. Aber wenn dann so ein Rennwochenende über 3 Tage anstrengend war, weil gewisse Parameter einfach irgendwie angepasst werden mussten, was Fahrwerk angeht, Reifenwahl angeht, wo du halt einfach über das ganze Wochenende konstant viele Entscheidungen treffen musstest, die irgendwie relevant sind, dann war die Birne sonntags manchmal schon ein bisschen Matsch. Aber wenn du jetzt ein Rennen hast, wo alles gut läuft und alles schön ist, dann hast du eigentlich keine Probleme, am Sonntag dich diese 3 bis 5 Minuten zu 120% auf das Rennen zu konzentrieren. Also das habe ich tatsächlich, glaube ich, immer sehr, sehr gut hingekommen und war auch eine Stärke von mir, dann auf Abruf da zu sein.
Ja. Ja, das war bei mir immer ein bisschen schwieriger. Ich meine, es gingen unsere Läufe auch länger, also die waren halt ja einen ganzen Tag. Und ich hatte dann tatsächlich hinten raus wirklich sehr große Schwierigkeiten, da mich auch zu motivieren, da nochmal das zu machen, weil gerade als es in die EWS ging, da war halt schon so der Plan der Organisatoren, die Leute erstmal zu brechen.
Ja.
Also, ja, die haben also tatsächlich am Anfang die Strecken so so lang, so steil, also auch die Zwischenetappen so lang gemacht. Ja. Also teilweise, ich glaube, in Schottland, da hatten wir 60 oder 65 Kilometer zu fahren.
Ja, cool.
Am Tag.
Hm.
Und das war halt,
genau,
du bist
Ding.
Die, du bist die 60 Kilometer im Training gefahren, du bist die 50 Kilometer am zweiten Tag gefahren, dann bist du die 60 Kilometer im Rennen gefahren und dann nochmal am zweiten Tag die 50 Kilometer zweiter Renntag.
Ja.
Und dann hast du schon relativ viel drin an so einem Wochenende. Das ganze Thema, was ich mit dem Wissen jetzt anders machen würde, fängt aber ja nicht direkt da an, wenn es halt in den Rennlauf geht, sondern es startet quasi viel früher und es startet beim Training oder beim eigentlich noch viel früher, wenn es darum geht, wie stelle ich mich eigentlich sponsorenmäßig auf? Weil du hast es auch miterlebt, dass du als Privateer tatsächlich Schwierigkeiten hast, dich 100% zu konzentrieren auf dein Rennen fahren.
Ja, ja, das war und der Grund, warum ich auch aufgehört habe. Ja.
Würdest du, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, würdest du dir ein Pro-Team suchen? Oder würdest du es wieder genauso machen?
Das ist so ein bisschen die Frage, die ist gut gestellt und auch nicht so leicht zu beantworten. ich hole mal ein bisschen, ich glaube, wir haben tatsächlich schon mal ähnlich darüber gesprochen, aber ich hole mal ein bisschen weiter aus. Die beste Situation, die, also das ist, da tickt jeder anders, da funktioniert jeder anders. Ich bin gerne unabhängig und selbstständig. Das war immer auch ein Punkt, warum ich diesen Weg gegangen bin. Meine Dream Situation wäre gewesen, dass ich anstatt die, ich sag's jetzt mal richtig böse und gemein, liebe Sponsoren, bitte nehmen Sie das nicht persönlich, wenn ich anstatt dieser Hungerlöhne tatsächlich irgendwie von einem, zwei Hauptsponsoren oder vielleicht hätte ich auch mehr Akquise betreiben müssen aus einem externen Sponsor, der mit der Bikebranche nichts zu tun hat. Aber wenn du von dem so ein Batzen Geld hingelegt bekommst, dass du dir mehr oder weniger dein eigenes Team aufbauen kannst. Das heißt, dass du dich um deinen Mechaniker kümmerst und dass du dich um dein Camp kümmerst, um dein Zelt kümmerst, um deinen Truck kümmerst. Oder dass du vielleicht auch noch jemanden im Hintergrund hast, der dir assistiert und die ganzen Anmeldungsscheiße und so übernimmt, dass du dich wirklich aufs Rennfahren konzentrieren kannst. Soweit ich weiß, war das beim Fischbach so, der hat auch, der hat einfach zumindest einen wesentlich größeren Teil als ich bekommen, finanziell, und der konnte sich da selber dann ganz gut aufstellen und der hat es auch gemacht. Das wäre so meine Dream Situation gewesen und ich glaube, da hätte ich am besten funktioniert. In einem Team kommt halt der Faktor dazu, dass du immer einem Leistungsdruck von außen ausgesetzt bist, also das Team erwartet von dir, und du hast vielleicht sogar noch eine interne Konkurrenz. Und ich tue mich schwer, mit Menschen zu arbeiten, die nicht 100% hinter mir stehen oder die nicht an die Sache glauben, die man gemeinsam macht. Und deswegen könnte das, oder habe ich mir gedacht, dass es in einem Team gerne mal Diskrepanzen geben könnte, wenn halt einfach, du wirst halt reduziert auf deine Ergebnisse, also zumindest in manchen Teams. Es gibt da sehr, sehr positive Teams wie Syndicate zum Beispiel, wo einfach sehr, sehr viel alles um den Fahrer drumherum gebaut wird und der Fahrer hat höchste Priorität und da geht es ums Menschliche und ums Rennfahren und gemeinsam ins Ziel kommen.
Genau, da wirst du eher darüber gewertet, wie viel Bier du trinken kannst.
Ja, das gehört auch dazu. Also tatsächlich ist es so, das Syndicate-Team hat nie ihren Fahrer vorgeschrieben, wie und wann sie zu trainieren haben. Das war Sache des Fahrers.
Das stimmt. Ja, trainieren schon, ja. Aber die haben schon auch irgendwann angefangen, Druck auszuüben, auf Greg Minner tatsächlich. Und erzählt er in dem Video von Clay Porter, dass ihn Rob anruft und sagt, hier, Digga, so langsam wäre es mal Zeit, wieder was zu machen.
Ja. Ja, aber da muss man sich die Frage, ich habe das leider nicht gesehen, das Interview, aber man muss dazu sagen, dass es Menschen gibt, die so funktionieren. Und vielleicht, also man kann das jetzt negativ betrachten und kann sagen, hey, was ist ein Arschloch. Man kann aber auch sagen, hey, der Rob, der hat halt genau gewusst, dass der Greg Minar jetzt mal eine Backpfeife braucht, damit er wieder funktioniert. Und es gibt Menschen, die brauchen Backpfeifen, damit sie funktionieren. Und ich habe das auch. Also wenn jetzt irgendwie alles scheiße ist drumherum, dann habe ich so dieses, oh, jetzt erst recht Ding. Aber ich brauche den Druck nicht von außen, sondern den mache ich mir selber. Und ja, Also Downhill-Rennen ist, glaube ich, ganz, ganz viel Mindset und da muss man einfach viel in sich reinfühlen und schauen, was einem am besten tut. Ob ich mir ein Team gesucht hätte, ich wäre wahrscheinlich in eins reingegangen, wenn ich ein Angebot bekommen hätte, wo ich mehr Geld verdient hätte, als ich es als Privateer gemacht habe. Und das Angebot lag nie vor, die Möglichkeit lag nie vor und dadurch, dass ich immer schon selbstständig war und irgendwie mich halt über Wasser halten musste finanziell, war das einfach nicht drin, in so ein Team zu gehen, wo zwar alle Reisekosten und alle Materialdinge gedeckt sind, aber halt keine Kohle bei rumkommt.
Ja, es nimmt dir halt unglaublich viel an Arbeit und auch an Ablenkung weg, wenn du jemanden dabei hast, der sich um alles kümmert.
Definitiv.
Ich habe das auch nie so richtig gehabt, aber ich habe das halt mitbekommen bei anderen Fahrern, die halt wirklich da, also denen wurde halt wirklich der Arsch hinterhergetragen, so.
Ja.
Ja, und das macht's dann halt schon ein bisschen oder sehr, sehr viel einfacher und du kannst dich dann einfach aufs Rennenfahren konzentrieren. Ich bin aber trotzdem froh, also mit dem, was ich jetzt weiß, würde ich auch nicht in ein Team gehen.
Ja.
Weil ich weiß, dafür bin ich, also da müsste ich mich halt 100% dem Rennenfahren hingeben, so, und ja. Dafür bin ich tatsächlich am Ende nicht gut genug und hab auch vor allen Dingen nicht das Mindset zum Rennenfahren. Also ich habe halt immer ein bisschen Schwierigkeiten damit, wenn es halt wirklich zählt, dann die Leistung da abzurufen. Und da gibt's halt einfach andere, die da drin viel talentierter sind.
Ja.
Und deshalb ist es für mich, glaube ich, also es ist sinnvoll, ein Pro-Team zu haben, aber für mich wahrscheinlich nicht, oder ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil dann wäre meine Rennkarriere vielleicht besser verlaufen oder noch erfolgreicher verlaufen, aber danach wäre wahrscheinlich nicht mehr viel gekommen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen,
ich sage immer,
genau, das ist halt das.
Ein guter Rennfahrer ist nicht gleich ein guter Radfahrer und ein guter Radfahrer ist auch nicht gleich ein guter Rennfahrer.
Das stimmt zum Beispiel, ja. Auf alle Fälle.
Habe ich immer gesagt. Ich würde noch was dann anders machen, tatsächlich.
Ja.
Und ich würde, wenn ich nochmal Rennen fahren würde, wesentlich mehr Energie in die Saisonvorbereitung stecken. Vom Trainingsaspekt glaube ich gar nicht mal. Da habe ich ein sehr, sehr gutes Team gehabt, auch mit Way to Win, mit Björn Kafka, der hat da echt, glaube ich, einen guten Job gemacht. Aber was ich wesentlich stärker und intensiver betreiben würde, wäre Testing. Also unterschiedliche Rahmengrößen, dass ich einfach das Bike habe, was mir passt, und Suspension Setup. Mich mehr damit vor der Saison im Winter, keine Ahnung, 2-3 Wochen Trainingslager irgendwo ballern gehen und wirklich abstimmen, testen und dann vielleicht irgendwo anders nochmal hinfliegen, wo die Streckenverhältnisse anders sind, um das einfach zu checken. Weil das war so ein Ding, was ich, glaube ich, resümierend auf meine 12 Jahre Rennfahren zurückguckend anders machen hätte sollen. Einfach mehr testen, weil ich habe sehr, sehr viel verschenkt, zum Beispiel in der Zeit, wo wir mit Lightwheel den Prototypenrahmen gebaut haben. Also Lightwheel hat ja kein Downhillrad gehabt und der Michi Grätz, mit dem ich jetzt mit Newman auch sehr lange schon zusammenarbeite, der hat gesagt so, ja Jasper, dann bauen wir dir ein. Und dann haben wir angefangen, ja diesen 901 Downhillrahmen zu entwickeln. Und die Zusammenarbeit war halt so, ich konnte ein paar Inputs geben, so wie ich es gerne hätte. Aber ehrlich gesagt war ich auch ein bisschen zu jung, um da technisch irgendwie voll die Ahnung von zu haben. Und im Nachgang muss man sagen, im Prinzip haben wir 3 Jahre lang zu lange gebraucht, das Rad länger zu machen. Also wir haben halt irgendwie jedes Jahr festgestellt, so okay, der Rahmen ist zu klein, okay, der Rahmen ist zu klein, okay, der Rahmen ist zu klein. Und haben über 4 Jahre dieses Rad länger gebaut, jedes Mal um 2-3 Zentimeter. Der erste Rahmen, der an meiner Wand hängt, das ist ein S-Rahmen, den konnte ich damals meiner Ex-Freundin geben zum Fahren, weil er so klein war. Ist kein Scheiß. Und da hätte ich, glaube ich, resümierend einfach mich gern früher mit auseinandergesetzt, mehr ins Material reinzugehen. Aber es hat ja auch so funktioniert. Ich war ja irgendwie nie jetzt so schlecht unterwegs oder so, klar, haben zwar so die Sprünge nach ganz oben gefehlt, aber ich war halt auch in der Schule schon immer so der 2er-3er-Typ. Und habe gesagt, wieso, ist doch gut alles. Mach doch.
Ja, passt doch.
Muss ja nicht sein.
Ja, aber gut, bist du... Auch.
Ja. 80-20.
Also es gibt ja auch es gibt ja auch da Leute, die sind halt voll in der Technik drin und denen ist das auch super wichtig. Also Maxi Diekhoff zum Beispiel schraubt ja ungefähr jede Dreiviertelsekunde an seinem Fahrrad rum. Und wenn du mit dem unterwegs bist, der ändert ja wirklich komplett alles. Oder jetzt mal wieder,
das,
wenn man halt...
Ich bewundere das, weil ich wirklich auch immer noch mich viel zu wenig mit Technik auseinandersetze. Ich bin so gar kein Nerd und ich wäre aber gerne einer. Sag ich ganz ehrlich, ich wäre gerne so ein Technik-Nerd, dass wenn mich einer fragt, boah geil, du hast hier die neue Magura-Bremsscheibe, was wiegt die und wie viel Hitze kann die ab? Und dann würde ich gerne sagen können... Die 203er-Scheibe wiegt 230 Gramm, die 180er-Scheibe wiegt 180 Gramm.
Ja, aber warum würdest du das gerne wissen?
Wussten Sie, dass nach einer Bremsung von 20 Metern auf einem Gefälle von 45 Grad mit einem Gewicht von 120 Kilo die Scheibe 120 Grad erreicht? Das würde ich einfach gerne erzählen können, weil es halt cool klingt, weil man halt die Leute denken, so...
Boah, das klingt super nerdig.
Ja, und dann, noch, also, und dann aber noch witzig. Nerdig und witzig. Ja.
Ja? Es ist halt so... Also ich habe auch, also auch wenn wir da jetzt wieder das Syndicate-Team zu haben,
die
haben
ja
quasi zwei...
Man darf das nur positiv nennen, in positiven Zusammenhängen. Habe ich geklärt. Syndicate ist inoffizieller Partner dieses Podcasts.
die haben halt Greg Minner gehabt, der wirklich auf das kleinste Detail geachtet hat und vor jedem Lauf, also... zum Teil das Öl aus den das Fett aus den Lagern rausgenommen hat und Öl rein und die wirklich dann da nochmal einen Klick runter bei der Suspension und da nochmal was hoch und so. Und auf der anderen Seite haben die Josh Bryson gehabt, dem sie das Rad eingestellt haben und der hat dann einfach gelernt, dieses Rad zu fahren.
Ja.
Und ich bin, glaube ich, eher so, also ich baue mir das Rad so auf, dass es halbwegs passt. Das ist schon wichtig, dass alle Komponenten super sind.
Ja.
Aber dann gehe ich nicht so ins kleinste Detail, sondern lerne halt dieses Rad zu fahren.
Ja.
Und das sind, ist aber, ich glaube nicht, dass das eine besser ist wie das andere. Sondern ich glaube, dass beide Wege ganz gut funktionieren. Aber es ist halt auch so, dass irgendwann Cam McCall ist zu Track gegangen und dann, da hatten die noch keinen Slopestyler. Und also kein Slopestyle-Bike, dann sollte der mit denen eins entwickeln. Und dann hat er mit denen eins entwickelt. Und er hat gesagt, das Rad wurde erst dann gut, als Brandon Samanak auch zu Trek kam. Weil der wirklich Plan davon hatte, wie man Räder entwickelt.
Ja.
Oder der konnte wirklich halt reinfühlen in ein Rad. Und vorher hat der McCall sich halt immer irgendwie was dahin gezeichnet oder irgendwas hinentwickelt, was aber am Ende irgendwie scheiße war. Weil der halt auch gar nicht so das Interesse am Rad selber hatte, sondern halt am Rad fahren.
Genau.
Und das ist,
da hätte
so,
ich auch gerne
so sehe ich
mehr,
das bei mir nicht.
Ich hätte gerne mehr einfach Affinität dafür, wenn jetzt ein neues Rad rauskommt, dass ich mich da voll reinstürze und dann die Geometriedaten lese und denke, boah, geil, das muss richtig gut funktionieren mit den Geometriedaten. Kann ich aber nicht. Ich weiß grob die Geometriedaten von meinen Rädern, dass wenn Leute mich fragen, ja, Jasper, du hast doch das und das Bike. Oh, mein Hund knurrt. Oreo, halt den Mund jetzt. Ich bin am Podcasten. Du kannst dich immer dazwischen reden.
Oreo Fass!
Du kannst dich immer dazwischen reden. Genau. Wenn mich Leute fragen, kann ich halt sagen, so, ja, Reach ist so lang und Chainstay ist so lang und das und das Rad und bei L und XL geht so weit auseinander, dass ich halt nicht ganz dumm dastehe. Aber so richtig, wirklich Plan habe ich nicht. Ich bin eher so der emotionale Fühlen-Typ. Also ich kann dir sagen, das Rad fühlt sich so an und das fühlt sich so an, kann das aber oftmals nicht mit der Technik verknüpfen. Oreo,
ja.
Wir sind am Podcasten. Hört ihr das?
Der ist richtig dumm. Ja. Das sind Jagdhunde. Der hat richtig keinen Bock.
Der ist ein Jäger mit Jagdhunden.
Okay. Ich würde mich nicht mit den italienischen Jägern anlegen oder vor allem nicht mit den italienischen Jagdhunden. Ein anderes Thema ist, mit dem sich wahrscheinlich auch gerade Oreo beschäftigt, ist Ernährung.
Ja.
Oh. Und zwar...
Geistig denkt Oreo, glaube ich, sehr viel über Ernährung nach.
Ja. Wobei, vielleicht denkt auch gerade der italienische Jagdhund über Ernährung nach, wenn er Oreo sieht.
Nee. Aber Oreo denkt immer gerne nur, ich hätte gerne mehr. Es muss nicht unbedingt gesünder sein, ich hätte gerne mehr.
Ja.
Ernährung, würde man anders machen auch. Würde ich auch einiges anders machen.
Ja. Hast du auf Ernährung geachtet in deiner Rennkarriere?
Du, ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, dass das gar nicht so gut sein soll, wenn du dir, ich habe halt immer vor dem Rennen, bin ich halt bei McDonald's rangefahren, weißt du, hier 20 Cheeseburger geholt und dann habe ich die halt zwischendurch immer so reingemampft, ne?
Und dann ja, immer ich schön gesagt, in mein, der Trikotasche hinten drin.
Mein Trainer hat dann gesagt, Jasper, du kannst ja nicht vor dem Rennen auf einen Cheeseburger oben am Start reinballern. Und dann habe ich so gesagt, ja, wieso denn nicht, wenn ich so ein kleines Hühnerchen habe, keinen kalten Cheesy, ist ja immer geil.
Wenn der kleine Hunger kommt, schnapp dir einen Cheeseburger.
Ja, ich habe zumindest versucht, kohlenhydratreich zu essen, weil ich ja auch eher so der Stoffwechseltyp bin, was wir in Folge 1 ja schon geklärt haben. Ich bin eher so der Lauch.
Im Gegensatz.
Genau. Ja.
Zu mir.
Und ich habe einfach immer zu wenig Nahrung aufgenommen übers Rennwochenende und das habe ich in den letzten Jahren beim Rennfahren geändert, aber das würde ich auch ändern. Ich glaube, ich würde einfach mehr Fokus auf Rennfahren legen und hätte mich besser vorbereitet. Bedeutet auch irgendwie mal hier 2 Tupperboxen mit Spaghetti und Pesto oder Bolognese oder irgendwas vorgekocht. Um am Rennwochenende oder dann einfach, wenn du merkst, okay, fuck, ist gerade Training, aber ich habe Hunger, dann schaufelst du dir 3 Gabeln Nudeln rein, damit du nicht in Unterzucker kommst. Ja, hilft auch für die Birne, habe ich jetzt beim Dreh wieder gemerkt, wie viel Zucker man braucht, wenn das Hirn richtig arbeiten muss. Das war crazy.
Ja. Aber da ist ja zum Beispiel auch wieder, wenn du dann sagst, ja, du schaufelst dir Nudeln rein, das ist ja dann, also da weiß ich zum Beispiel heute, dass es da ja deutlich bessere Sachen gibt, wie eine Portion Nudeln zu futtern.
Richtig. Das ist immer eine Frage der Zeit und des Aufwands. Und als Privateer zum Beispiel sind, glaube ich, Nudeln halt besser als der kalte Cheesy. Definitiv.
Ich glaube, alles ist besser wie der kalte Cheesy.
Aber ja. Ich möchte nur mal kurz klarstellen, dass das mit dem kalten Cheesy ein Scherz war. Ich weiß nicht, wie viel Humor unsere Zuhörer haben. Ich habe mir keine Cheeseburger vom Rennen bei McDonald's geholt. Und übrigens, um nochmal kurz eine vegetarische Debatte anzuholen, ich versuche, ich vermeide gerade, Fleisch aus unbekannten Quellen der Massentierhaltung zu ernähren. Also, wenn ich zu McDonald's fahre, esse ich den veganen TS. Also, als Roadtripper kommt man manchmal nicht um McDonald's drum rum, also wenn man viel Auto fährt, aber dann vermeide ich, Fleisch zu essen. Genau.
Also, ich habe...
Ja, gesündere Ernährung. Ich will noch mal kurz, ganz kurz. Ja. Ich würde, also Kartoffeln, Süßkartoffeln, alles was für Kohlenhydrate halt viel, viel Nährstoffe hat, ist halt gut und gesund, oder? Gesund. Gesund und wichtig.
Ja. Ich habe zum Beispiel am Anfang immer, so wie mir es jeder gesagt hat, hier am Anfang vorm Rennen viel, viel Haferflocken essen und so. Das habe ich eine ganze Zeit gemacht und mir ging es immer so schlecht und ich habe gedacht, ja fuck, das ist die Aufregung beim Rennen, deshalb muss ich immer fast kotzen und so. Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, ich vertrage Haferflocken gar nicht. Also sind einfach irgendwie zu viel Ballaststoffe oder sonst irgendwas.
Aber das ist schon auch, so, ich möchte jetzt keinen Bash, aber ist schon auch ein bisschen dämlich.
Ja. dass ich die nicht vertrage oder dass ich die immer weiter in mich reingestopft habe.
Mein Trainer hat von Anfang an gesagt, Jasper, iss, was gut ist und was dir gut tut. Wenn du jetzt merkst, dass das und das schmeckt dir zwar gut, aber es bekommt dir nicht und hat viel Nährstoffe, dann ist was anderes, weil das Wichtigste ist, dass du keine Verdauungsprobleme bei einem Rennen hast. Und ja. Sobald du halt Probleme im Magen hast oder so, dann musst du anfangen zu testen. Okay, liegt's am Essen, liegt's daran, liegt's an meiner Nervosität, liegt's an der Zeit, an der ich was esse, muss ich das ändern? Ja.
So, dann habe ich irgendwann angefangen zu testen und habe Ernährungstests gemacht und dann habe ich rausgefunden, ich habe eine Glutenunverträglichkeit.
Oh no, das heißt, dann hast du so richtig alle Dings machen müssen hier, vorkochen und den ganzen Scheiß und so.
Ja, nee, du kannst dich da schon relativ gut mit beschäftigen. Am Anfang war es tatsächlich so, dann habe ich halt keine Nudeln mehr gegessen, sondern Gnocchi mit Pesto.
Ja.
War jetzt vom Grundgedanken erstmal okay, nicht ganz durchgedacht, weil Gnocchi halt auch einfach Weizen hat.
Ja.
Ja, also es war halt trotzdem total beschissen. Ich habe gedacht, die bestehen nur aus Kartoffeln. Gut, hätte ich mich ein bisschen mit beschäftigen müssen.
Kurze Frage, das Adjektiv beschissen, war das jetzt quasi ein Wortspiel?
Nee. auf alle Fälle habe ich dann tatsächlich angefangen, mich wirklich glutenfrei zu ernähren, so gut wie es ging auf alle Fälle. Es geht natürlich auch nicht immer, aber so gut wie es ging. Und dann lief es deutlich, deutlich besser. Also das hat mir gezeigt, es macht eben schon was aus. Und jetzt muss man halt auch wieder sagen, es gibt halt zwei Möglichkeiten, warum es was ausmachen könnte. Entweder, weil ich das wirklich alles nicht so gut vertrage und ich eine Glutenunverträglichkeit habe und deshalb, wenn ich das weglasse, es besser läuft. Das ist eine vernünftige Erklärung. Die andere kann aber auch sein, mein Kopf denkt ja, hey, du hast kein Gluten gegessen. Das heißt, dir muss es ja besser gehen, also geht's einem auch besser. Weil, wie gesagt, der Kopf macht halt einen riesen, riesen Teil bei dem Ganzen aus.
Ja, definitiv.
So, und mittlerweile würde ich auf alle Fälle auf komplett Gluten verzichten und halt mehr andere Sachen essen. Und ich würde wahrscheinlich mit den Sachen, die ich jetzt weiß, auch so gut es geht versuchen, vegan zu leben. Weil viele Leute haben ja dann immer gesagt, ja, du musst halt super viel Fleisch essen, damit du halt Eiweiß bekommst und dies und das.
Schwachsinn. Alles überliefert.
Jared Graves ist zu seiner Top-Four-Cross-Zeit irgendwann nachts ist immer aufgestanden.
Ist das nicht der jetzt positiv getestet worden ist?
Ja.
Ah.
Genau.
Sorry, wollte ich nur nochmal einwerfen.
Der ist nachts aufgestanden und musste halt irgendwie Hühnchen essen, was vorgekocht war, um halt in so einem bestimmten Rhythmus da seine Nahrung zuzuführen. Also die haben da wirklich ja sehr, sehr viel
aufgemacht. Was der macht, das kann ja nicht richtig sein. Das ist ja schwarz auf weiß bewiesen, dass der nur falsche Sachen zu sich genommen hat.
Genau, also von daher würde ich jetzt mit dem, was ich jetzt glaube zu wissen, das ist natürlich bei Ernährung auch immer so ein Ding, das kann natürlich nächste Woche schon wieder komplett anders sein und man muss halt einfach mit den Sachen gehen, wo man denkt, die gut sind, aber ich glaube, dass tatsächlich vegan Leben da, wenn du professionell und aktiv Rennen fahren möchtest, dann ist das, glaube ich, das, was ich jetzt ausprobieren würde. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, sei dahingestellt, aber ich glaube, ich würde das für mich ausprobieren.
Also, ich möchte jetzt einfach mal so ein Abschlussresümee abgeben, was, glaube ich, auch für die Zuhörer, wenn sie jetzt zuhören und sagen, geil, ich will Rennen fahren, vielleicht tatsächlich ein guter Ansatzpunkt ist. Das Wichtigste, was aus allen unseren Gesprächen, also aus all unseren Themen in der vergangenen halben Stunde rausgekommen ist, dass wir beide der Meinung sind, wir hätten wesentlich viel mehr ausprobieren müssen, um zu wissen, was gut und was nicht gut ist. Und genau. Rennfahren ist eine gehörige Portion Fühligkeit in sich hineinzuhören, in sich hineinzufühlen, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Und das macht einen Leistungssportler auch aus, zu fühlen, ist es richtig, ist es falsch. Und es ist genauso.
Es gibt halt keinen Masterplan dafür.
Genau. Auch mal zu checken im Nachhinein, okay, war das jetzt gut, dass meine Eltern daneben standen beim Rennen und mir gesagt haben, Junge, jetzt musst du mal richtig Leistung bringen. Hat dir das gut getan oder war das negativ? Also bist du eher so ein Mindset-Typ, der alleine klarkommt oder bist du einer, der Druck von außen braucht? Wie wichtig ist für dich Ernährung? Hast du ein Problem damit, wenn du dir ein Cheesy vorm Rennlauf reinfährst, weil dein Magen durchspinnt? Oder ist Ernährung sowieso easy und du hast Kraft übers ganze Wochenende und das hapert eher an der Suspension, dass du dich da mehr drum kümmern musst? Also es ist einfach mehr ausprobieren und offen sein, Rituale auch mal wieder zu ändern. Genau. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja. Genau. Also das, was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht funktionieren. Und oft sind es tatsächlich halt auch Kopfsachen. Das heißt, die Sache, die du machst, ist vielleicht aus der Trainingslehre her gar nicht so gut. Aber es fühlt sich halt für dich gut an und deshalb ist es dann eben schon gut. Oder es gibt dir halt die gewisse Sicherheit oder gibt dir halt so das gewisse Plus.
Ein Ding noch,
genau,
das ich unbedingt loswerden möchte, was bei mir ganz oft für Fehler gesorgt hat, ganz, ganz oft, ist fehlende Entschlossenheit. Also egal, was ihr testet, seid einfach entschlossen, dass ihr das gerade macht und zieht's durch. Und das Schlimmste, was man haben kann, sind Zweifel. Also bei mir war es, wenn ich Zweifel hatte oder nicht zu 100% überzeugt war, dann hat es nicht geklappt. Gab so ein paar Situationen, wo ich unentschlossen in ein Wurzelfeld reingefahren bin, weil sich die Linie im Laufe des Rennens verändert hat und ich wusste das. Und dann bin ich an die Stelle gekommen und habe gezweifelt, ob ich jetzt meine Mörderline, die halt schon risky, aber super schnell war, ob ich die jetzt halten kann im Rennen. Und sobald diese Zweifel aufkamen, habe ich es auch verkackt, weil ich dann zögerlich reingefahren bin und nicht den richtigen Bremspunkt erwischt habe und so. Und da einfach immer entschlossen sein. Entschlossen sein, ihr testet gerade was Neues, entschlossen sein, ihr fahrt heute aufs Podium, entschlossen sein, ihr trainiert heute. Immer Entschlossenheit ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor beim Rennfahren. Damit Amen. Das, ich habe noch eine lustige Gatecruising-Geschichte zu erzählen und wir sind bereits bei, ich glaube, 35 Minuten. Wir sind bei 40 Minuten.
Sehr gut.
Abzüglich der ersten zwei, also 38. Ich möchte anknüpfen bei der Geschichte mit dem netten Herrn, der das Gleitgel so auf seinem Präsentiertisch im Badezimmer erzählt hatte. Die Geschichte wollte ich noch ein bisschen weiterführen. Und zwar bin ich ja dann weitergefahren.
Ausschmücken.
Nee, einfach nicht ausschmücken, sondern eine zweite Geschichte hinten dranhängen. Spanien hat ja eine große Schwulenszene. Spanien ist ja auch streng katholisch, das heißt, die müssen sich halt auch immer verstecken und so. Und wieso ich das erzähle, kommt jetzt gleich. Und zwar war ich auf dem Weg Richtung Süden und ich hatte mich ja mit der Roxy Bike von Mallorca getroffen. Die hatte geschrieben, hey, wir sind gerade in Spanien, wir sind bei Alicante, wir haben den Fahrtechnikkurs, komm mal vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, liegt eh auf dem Weg. Und dann war ich bei denen da bei Alicante. Und dann haben die gesagt, so, ja, wir würden gerne nach La Finestrosa fahren, dann waren wir im La Finestrosa Bikepark und dann hatten die aber noch ihr Coach und haben eigentlich schon Bock gehabt, dass ich jetzt irgendwie ein, zwei Shuttle Runs mitfahre und ich wollte aber irgendwie gerne meinen Roadtrip weitermachen und ein bisschen weiter tingeln und habe mich dann verabschiedet und bin weitergefahren und bin relativ gar nicht weit weg von dem Haus, das sie gebucht hatten, an so eine geile Bucht gefahren und gedacht habe, boah, geil, ich mache jetzt hier mal einfach mal einen Tag nix. Stell mich in diese Bucht, chill den ganzen Tag, trink Bier, lies ein Buch, mach vielleicht ein Video von der Roomtour, habe ich das Video da gemacht. Genau. Ja, und als ich ankam und da so mein Plätzchen aufgebaut habe, habe ich schon gewundert irgendwie, dass relativ viele Herren da sind, auch ältere Herren, die da einfach chillen. Weil mich schon irgendwie, war einfach so ein ungewohntes Bild, weil so unten gab es einen Strand und die haben halt da irgendwie gechillt und ich habe dann nicht weiter drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, okay, geil, vielleicht spanische Mentalität. Man kennt es ja auf La Palma so, die ganzen Oppis, die immer den ganzen Tag an der Straße sitzen und den Autos beim Vorbeifahren zuschauen. Vielleicht sind die dann einfach tranquilo und relaxed. Hab dann einfach gechillt, mir mein Mittagessen gekocht, Bierchen getrunken, mein Van da so platziert. Und dann hat es nicht lange gedauert. Dann kam der erste Herr irgendwie so um mein Auto rumgeschlichen. Und dann habe ich schon so geguckt, okay, was will der jetzt so? Und dann habe ich den so irritiert angeguckt halt. So, Kollege, kann ich dir helfen? Ich habe ihn nicht angesprochen, ich habe ihn einfach nur so irritiert geguckt, weil er so rübergeschaut hatte. Hab mir auch nichts beigedacht. Und dann sind da aber so Männer immer so rumgewandert über diesen Parkplatz, an dieser Klippe und so. Und da waren dann so zwei Herrschaften, die sich offensichtlich nicht kannten. Und die sind immer so rumgewandert und sind sich zwei, dreimal über den Weg gelaufen. Ja, und irgendwie eine halbe Stunde später sind die beiden halt so hinten links aus dem Bild verschwunden und hinter so einem Gebüsch zu zweit gelandet. Und dann haben wir schon so gedacht, okay, alles klar. Creepy. Und dann kam ein schwules Pärchen, offensichtlich schwul, weil also so eine Frisur kann man nur haben, wenn man schwul ist. Und hat sich halt offensichtlich vor mir in meinem Auto platziert und der eine Typ hat einfach angefangen, sich im Schritt rumzuspielen. Und dann habe ich, glaube ich, ein ziemlich irritiertes Gesicht gemacht, habe mich einfach unauffällig umgedreht und habe gedacht, ich muss jetzt irgendwas in meinem Auto machen. Ich muss dieser Situation ausweichen. Bin ins Auto gegangen, habe da irgendwas gemacht. Dann sind die relativ schnell wieder verschwunden, weil die, glaube ich, dann gecheckt haben, okay, ist nicht ganz unser Beuteschema. Das Ergo vom Lied war, ich habe meine Sachen gepackt, bin abgehauen. Ein Kumpel von mir aus Murcia hat mir geschrieben, kommt vorbei zum Trailfahren. Den habe ich das erzählt und er sagte, Jasper, du bist auf einem Gay-Cruising-Parkplatz gelandet. Und Gay-Cruising-Parkplätze sind in Spanien gang und gäbe. Es gibt auch so Cruising-Bars, wo halt einfach Schwule rumlaufen. Das ist einfach im Prinzip, ja, ist es nichts anderes als im Prinzip Swingerclubs. Also die laufen halt rum, reden nicht miteinander, sondern bumsen halt. Weil die das halt sonst nicht können. Halt so eine schnelle Nummer. Und auf so einem fucking Hotspot habe ich halt einfach gestanden. Und wird halt die ganze, die haben alle gedacht so, boah, geil, der hat sogar ein Bett im Auto, frisches Fleisch.
Frisch, geil. Der ist ja richtig vorbereitet. Boah,
richtig nicht jung, schlecht, der Typ, Junge. Sieht voll gut aus. Ja. Ja.
Genau. Ja, da kannst du ja froh sein, dass dir beim im Auto rum...
keiner von hinten an den Arsch gefasst oder so, ja.
Ja, nicht die Seife runtergefallen ist.
Ich habe ja so eine Außendusche, das habe ich auch gezeigt bei dem Rumpo-Video. Ja. Ich kann von Glück reden, dass ich da nicht nackt geduscht habe neben meinem Auto.
Da hättest du auf alle Fälle Zuschauer gehabt. Ja, aber da musst du auch mal was bieten.
Ja, aber das
vielleicht
sind so,
jetzt einfach
das
so ein Hut.
Witzige Geschichten, die auf so einem Roadtrip passieren, finde ich, die so einen Roadtrip ja auch lebenswert machen, dass du solche Geschichten dann erzählen kannst. So einfach unwissend irgendwie irgendwo hingefahren bist, dir nichts mehr gedacht hast und auf einmal stehst du halt mitten in so einem öffentlichen Swingerclub quasi. Für Schwule halt.
Ja, großartig, ey. Sehr schön. Was war denn dein Fail der Woche?
Oh, es gab so einen Tag, an dem es alles schief gegangen. Ach, ja, richtig, mein Fail der Woche, war. Ich habe vorhin am Anfang des Podcasts erzählt, ich habe diesen kleinen Gaskocher, den Kartuschen, den kennt man, dieses 0815 Amazon-Ding und eine Bialetti. Die Bialetti passt allerdings nur auf den letzten 2 Millimetern, wenn man die genau positioniert, auf diese 4 Haltedinger. Das heißt, es ist immer so eine wackelige Angelegenheit. Mein Fail der Woche war... Ich war morgens total im Arsch, hatte einen Scheißtag, wollte mir einen Kaffee machen, gieße den Kaffee ein, dabei rutscht oder fällt mir so mehr oder weniger die Kaffeekanne aus der Hand. Der Kaffeebecher und die Kaffeekanne fallen über mein Küchending da aufs Bett. Der ganze Kaffee ist auf 2 Bettdecken, auf meiner Matratze, auf meiner Hose und auf meinem Pullover.
Und schön heiß.
Ja, heiß und halt alles voll mit Kaffee. Und ich hatte keinen Kaffee mehr und es war echt früh und ich wollte eigentlich nur Kaffee trinken.
Ja, und deshalb riecht dein Auto jetzt auch so wunderschön nach Kaffee.
Ich
jeden Morgen.
Ja, echt, wirklich. Es riecht, also das Kopfkissen riecht so ein bisschen nach altem Kaffee. Es ist gar nicht so geil. Also frischer Kaffee riecht schon deutlich besser.
Ja.
Was war sehr dein gut. Fail der Woche?
Mein Fail der Woche war, ich bin... von Vortrag zu Vortrag gefahren und war wieder super viel im Auto unterwegs und bin tatsächlich, musste ich von überhalb von Frankfurt nach Stuttgart und bin dann so um Wiesbaden rum da Richtung Stuttgart runtergefahren und bin auf so einer Landstraße geblitzt worden, wo es halt wirklich so von 100 und dann auf 70 und dann hat's geblitzt. Und da habe ich mich so drüber geärgert, wirklich so 10 Minuten lang,
ja.
Bis ich das nächste Mal geblitzt wurde.
Ja, geil.
Ich war quasi noch im Ärgervorgang drin und hat schon wieder geblitzt. Diesmal war ich dann aber nicht so schnell. Aber wo ich gedacht habe, Digga, du bist jetzt seit, weiß ich nicht, einem Jahr oder so nicht mehr geblitzt worden und jetzt gleich innerhalb von 10 Minuten 2-mal. Sehr schön. Zum Glück gehört das Auto Land Rover. Ich hoffe mal, dass die da zahlen und ich keine Punkte bekomme. Na schauen.
Geil. Ich wurde neulich auch geblitzt tatsächlich. Ich habe aber noch keinen Brief bekommen. Ich glaube, ich war genau 20 drüber. Ich habe Tempomat 120 drin gehabt und wurde in der 100er-Zone geblitzt.
Ja.
Aber,
ja. Ja, ärgerlich. Ist mittlerweile richtig teuer, glaube ich. Ich bin mal gespannt.
Was war dein Lucky Shot?
Ansonsten. Mein Lucky Shot war tatsächlich meine Fischerprüfung.
Hast du bestanden?
Ja.
Man kann dir zum Fischer gratulieren.
Ja, genau. Das ist jetzt tatsächlich nicht so richtig speziell, aber
ich finde das mega geil. Ohne Scheiß, ganz, ganz ehrlich, ich ziehe mega meinen Hut davor, dass du sagst, boah geil, ich will jetzt einen Anglerschein machen. Das finde ich so cool. Es gibt, also ich habe so oft gedacht, boah, wie geil wäre irgendwie ein Motorradführerschein oder einen Anhängerführerschein. So, weißt du, so einfach haben und so und habe mich aber nie diese Hindernisse überwinden können, zu sagen, boah geil, ich gehe zur Fahrschule, check, was das kostet, melde mich an und zieh das durch. Und man kann es ja machen, so wie du. Du machst es ja. Ich ziehe echt meinen Hut. Congratulations, Tobi.
Thank you, thank you. Ich habe das tatsächlich, die ganze Vorbereitung habe ich online gemacht.
Ja.
Und dann habe ich das quasi gebucht und mich für die Fischeprüfung angemeldet. Aber dann, weil ich ja immer so ein bisschen verplant und auch ein bisschen so bin, dass ich das, ach, verschiebst du mal, hast eh genug zu tun.
Ja.
Habe ich dann irgendwann angefangen, diese Videos zu schauen. Und im ersten Video heißt es, ja, also wenn du dir hier 6 bis 8 Wochen Zeit zum Lernen nimmst, solltest du gar keine Probleme haben, diese Fischerprüfung zu bestehen.
Ja, geil.
Gut, das war leider beim... Ja, das war leider bei mir 5 Tage vor der Prüfung.
Oh, okay, easy. Aber gut. Du hättest es dann reinballern können.
Hätte man jetzt nicht wissen können. Ich habe dann tatsächlich alles gelernt und war dann halt auch theoretisch relativ fit. Dann ging es darum, diese verdammten Fische zu erkennen, wo ich gedacht habe, Alter, ich flipp aus. Da bin ich an einem Abend auch mal richtig, habe ich mich auch richtig selber gehasst, weil ich mir einfach diese scheiß Fische, du musst ja irgendwie 50 Fische erkennen und
ja, klar.
Und so, und dann musst du erstmal, ich wusste nicht mal, dass es 50 unterschiedliche Fische gibt. auf alle Fälle, und das sind teilweise so ganz Kleinigkeiten, die du da erkennen musst. Ja, für jeden Fischer, der denkt sich jetzt halt, ja, ist ja easy, aber für mich, der halt da irgendwie Schwierigkeiten hatte, der ja, jetzt warst du mal ganz kurz weg.
Ja, ich habe dich auch nur noch ganz schlecht gehört, aber jetzt Schwierigkeiten ist noch angekommen, ja? Schwierigkeiten hatte?
Genau, der Schwierigkeiten hatte überhaupt, das zu checken. Also das war echt ein bisschen weird. Und dann habe ich tatsächlich am Tag von der Prüfung, also Prüfung war um 14 Uhr, ich hatte abends noch einen Vortrag in Stuttgart, bin dann nachts zurückgefahren, hab bei einem Kollegen auf der Couch gepennt, bin dann morgens noch den Rest gefahren, war irgendwann um 10 Uhr zu Hause, hatte noch 4 Stunden und hab dann angefangen, Routenbau zu lernen.
Geil.
Das war der Praxisteil. Und ich hab dann irgendwann gemerkt, okay, das verstehe ich hier nicht. Ich mach das jetzt folgendermaßen, ich gehe jetzt erstmal davon aus, ich fall durch und ich lerne jetzt von den 10 Routen, die du halt zusammenbauen musst. Also da geht's halt darum, wie viel Gewicht hat die Route, was für ein für was für ein Fisch muss da die...
Ja, damit die nicht abbricht und so.
Schnur dran. Ja, aber auch wenn du eine zu starke Schnur nimmst, bist du schon... Also kriegst du schon einen Punktabzug, obwohl das ja im Grunde egal wäre.
Ja.
Ja, also wenn du wirklich raus zum Wasser gehst, dann hast du natürlich nicht 100.000 verschiedene Routen, sondern das ist jetzt hier so ein bisschen Special-Fall in der Prüfung. So, und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, 10 Routen muss ich kennen. Ich lerne jetzt 4 und bete.
Und du hast genau die 4 richtigen gelernt?
Ich habe genau die 4 richtigen gelernt. Und wirklich, ohne Scheiß, ich habe bei der Prüfung, also ich habe grundsätzlich Probleme mit Prüfung, was so ein bisschen aus meiner Schulzeit herrührt und was auch so ein bisschen das Problem beim Rennenfahren war.
Ja.
Und auch da, ich habe jetzt gedacht, okay, du bist jetzt 31 Jahre, du hast schon so ein paar Prüfungen in deinem Leben gemacht, es läuft ganz gut, du wirst ja jetzt wohl da sicher zur Prüfung gehen können. Nein. Ich habe wirklich beim Zusammenbauen der Route so fucking gezittert, dass ich diesen scheiß Knoten, mit dem ich den Köder dran binden musste, 3-mal machen musste, weil meine Hände so krass gezittert haben und so geschwitzt haben, dass ich das wirklich bei den ersten 2 Mal nicht hinbekommen habe.
Ja, geil.
Aber ich hatte
dann, ja noch, das dann, Glück, dann fühlt es sich ja noch viel besser an, bestanden zu haben. Dann hast du ja noch allen Grund, mehr zu feiern.
Ja, man denkt sich dann so, haha, habe ich euch schön verarscht. Also, und ich, bei mir gehen die Sachen ja meistens so aus. Und ich denke mir, irgendwann funktioniert das nicht mehr.
Ja.
Irgendwann falle ich damit mal so richtig auf die Nase. Und
dann
funktioniert es halt nicht. Aber von daher, im Grunde ist ja diese Fischerprüfung nicht so das Problem. Nur, dass ich der Einzige war von den 20 Leuten, die da geprüft worden sind, die das nicht bei diesem Lehrer da gemacht haben.
Ja.
Also alle anderen, alle 19 waren quasi aus einem Kurs und die haben 10 Wochen daran gelernt.
Ah, fuck, ja.
Und haben halt...
Du hast es halt alles online gemacht und bist nur zur Prüfung hin.
Ich habe das alles online gemacht und bin nur zur Prüfung. Und das haben die irgendwann rausgefunden, weil ich ja der Einzige war, den die nicht kannten. Und dann hat so der Prüfer oder der Typ, der die Kurse da leitet, nicht der Prüfer, der hat dann die ganze Zeit mich angequatscht und gesagt, ja, dass er das online ja nicht so gut findet und dies und das und hat dann angefangen, mir Tipps zu geben, die mich aber noch ein bisschen mehr verwirrt haben.
Ah. Ja, und aber ich musste dem ist die ja ganze erstmal Zeit, nett von ihm.
Ist nett gemeint, hat aber nicht funktioniert.
Ja, ja.
Von daher war ich so ein bisschen, ja, war ich danach tatsächlich sehr, sehr erleichtert, dass das funktioniert hat.
Geil.
Genau, das war freu definitiv mein,
hey,
mein
richtiger Lucky Shot. Richtiger Lucky Shot. Meiner ist kürzer. Meiner ist kürzer. Ich konnte mir bei den Drehs tatsächlich, das waren so geskriptete Texte tatsächlich und da gab es so ein paar, die waren richtig fies und lang und mit viel fiesen Wörtern drin und die konnte ich mir richtig gut auswendig merken in sehr, sehr kurzer Zeit und das war so ein bisschen mein Lucky Shot, dass mein Hirn da so gut funktioniert hat und echt gut performt hat. Da war ich sehr lucky drüber. Das ist ein ziemlich kurzer, langweiliger Lucky Shot. Aber hey.
Sehr gut. Ja, aber das ist.
Ich habe mich sehr drüber gefreut, auf jeden Fall, dass das alles so reibungslos geklappt hat. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du die ganze Zeit irgendwo, also so stelle ich mir zumindest bei einem Schauspieler vor, wenn der bei einem Dreh immer so, oh nee, und Text und dann fängt er an zu reden und dann bricht er wieder ab und man braucht 35 Takes, um irgendwie eine Szene in den Kasten zu bekommen. Und ich würde mich gerne mal selber als One-Taker bezeichnen und deswegen muss ich natürlich so performen. Aber es war ein Lucky Shot, dass es so funktioniert hat.
Ja. Das finde ich sehr gut, weil ich hätte da wahrscheinlich Probleme mit.
Ja,
das genau alle, so
die fanden das mega krass. Ich wusste das tatsächlich bis dato nicht, dass das so eine Fähigkeit von mir ist, Texte in so kurzer Zeit so auswendig zu lernen, weil die Jungs haben das dann aus Spaß auch mal probiert und es war einfach irre. Ich weiß auch nicht. Mein Hirn war auf jeden Fall präsent.
Ich beneide dich eh darum, wie gut du reden kannst. Das habe ich dir ja schon öfters gesagt. Von daher wundert mich das tatsächlich nicht so, dass du das kannst. Ja.
Aber gut, halt reden und auswendig lernen sind ja nochmal zweierlei so. Und das scheint ja auch ganz gut zu können, wenn du eine Fischerprüfung in 4 Tagen absolvierst. Muss man dazu sagen. Gut, genug gelobt.
So, zum Schluss möchte ich noch, wir haben ja diese neue Rubrik eingeführt mit wir empfehlen einen Podcast.
Geil.
Da hast du dir bestimmt Gedanken zu gemacht, oder?
Ich habe mir Gedanken zu gemacht. Ich habe von einem neuen gehört, aber ich kann ihn noch nicht wirklich empfehlen. Aber ich spreche ihn jetzt einfach mal an. Aber das erst bist du dran. Ja.
Okay, ich möchte gerne den Podcast mit Dieter Bohlen von OMR empfehlen. Und zwar, OMR hat neben dem, dass sie ganz viele Podcasts rausgeben, auch ihren eigenen mit Philipp Westermeier und der interviewt Dieter Bohlen. Bin persönlich jetzt nicht so der Dieter Bohlen-Fan, aber was der alles so erzählt und wie der an Sachen rangeht und so diese ganze Geschichte hinter ihm und hinter dem Ganzen, was er da so macht, finde ich sehr, sehr interessant. Ob das jetzt alles hundertprozentig stimmt, kann jeder selber für sich beurteilen, aber ich finde es, kann man sich auf alle Fälle mal anhören, ist wirklich sehr interessant und hat sicherlich ein paar Wahrheiten drin.
Amen.
So, jetzt du?
Atze Schröder hat zusammen mit irgendeinem anderen Typen einen Podcast.
Das ist großartig.
Zärtliche Cousine, den würde ich mir unbedingt anhören. Ich habe so ein paar Clips dazu gesehen. Muss herrlich sein. Ich bin großer Atze Schröder-Fan. Ich finde den sehr, sehr witzig. Von daher, den werde ich mir auf der Autofahrt jetzt noch reinziehen. Plus natürlich die Empfehlung von Tobi, OMR mit Dieter Bohlen.
Ich habe alle Zärtliche Cousinen-Podcasts gehört bis jetzt. Man muss den Humor lieben.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin halt Atze Schröder-Fan, also ich glaube, das wird großartig.
Genau, also Till Hoheneder ist halt sein Autor, mit dem er die Texte schreibt.
Ja.
Und selber begnadeter Comedian. Großartiger Podcast, richtig witzig und auch so ein bisschen aus dem Hintergrund dieses ganzen Showbusiness und die machen sich auch sehr viel über andere lustig. Es gefällt mir auch sehr gut, also kann ich tatsächlich verstehen.
Bashen ist etwas, was Tobi sehr, sehr gerne mag.
Ja, da bin ich voll das ist voll mein Metier.
Geil. Liebe Zuhörer,
ich wünsche dir was.
Eine neue Folge 42 ist im Kasten und ihr wart wieder knappe 58 Minuten dabei. Vielen Dank für
alle. Naja, das ist ja nichts gegen meine anderthalb Stunden mit Antje Kramer.
Ich erzähle privater Natur da darüber. Aber ja, stimmt, okay. Der war relativ lang. Ich wünsche dir was. Tschüss.
Also, dann tschüss, ciao, ciao.